Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 522. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Koryphäe, wenn es um Fußballfachwissen geht. Frau Alex?
Servus.
Und der Herr Duke ist auch mal wieder am Start.
Ja, servus, hallo.
Grüß dich. Ja, wir wollen heute über ganz viel Fußball reden und Alex, Frage aus dem Vorgespräch vielleicht versuchen zu beantworten. Von welcher Mannschaft sind wir denn jetzt überhaupt gerade Fan? Spoiler, es ist glücklicherweise nicht der erste FC Augsburg. Ach nee, ist gar nicht erster, ist nur
was
FC Augsburg.
Was habe ich ein Glück.
Was hast du
eigentlich? Ich hatte schon Angst.
Ja. Genau, bevor wir aber hier gleich über Fußball reden, natürlich muss es sein, am Anfang ein bisschen Hausmitteilung. Und wir hatten ja letzte Woche nochmal darauf hingewiesen, dass wir auch in dieser Saison wieder mehrheitlich durch Hörerinnen und Hörerspenden unterstützt sind und dass wir uns freuen würden, wenn da vielleicht der ein oder andere noch dazukommen würde, weil auch bei uns leider die Ausgaben durch Inflation und Gedöns ein bisschen gestiegen sind. Und diesem Aufruf sind gefolgt die Julia, der Philipp, die Julia, der Holger, der Andreas, der Gunnar und der Christian. Von daher geht der Dank diese Woche stellvertretend an eben diese Menschen raus. Und wenn ihr da draußen uns noch nicht unterstützt, aber uns regelmäßig hört, dann denkt doch vielleicht mal darüber nach. Auch kleine Beträge können da einfach schon helfen, wenn es einfach von mehreren kommt. Von daher schaut doch mal auf unserer Seite eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Supportseite und da findet ihr auch ältere Folgen und Links zu den Sendungen und auch den Livestream, falls ihr hier am Dienstagabend, wenn wir meistens aufnehmen, Zeit habt, dann könnt ihr hier auch live mit zuhören und vielleicht auch mit uns im Chat ein bisschen euch austauschen. So, jetzt reden wir aber tatsächlich über die Eintracht und vielleicht starten wir tatsächlich mit Alex' Frage rein. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Wer ist denn jetzt fix noch da? Wer ist fix schon weg? Und bei wem ist noch irgendwie Wackelkandidat? Und wer steht irgendwie überhaupt Donnerstag und am Sonntag da auf dem Rasen? Alex, hast du da einen Plan?
Ich habe überhaupt keinen Plan und mich nervt's gerade extrem. Vor allen Dingen, weil ja, also es ist ja auf der einen Seite so, wir haben echt schon viele Leute auch neu mit dabei. Es gibt halt viele Spieler, die auch mittlerweile mal abgegeben werden müssten dann noch. Lindström ja mittlerweile echt für einen guten Deal Richtung Italien oder schon in Italien.
Schon das in ist Italien, ja genau. Also hatte sich ja am Sonntag schon angekündigt. Das war ja dann auch irgendwie der Grund, warum er nicht mehr in der Startelf war, warum er dann halt überhaupt noch irgendwie im Kader war, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, wenn man ihn wegen Verletzungsrisiko wahrscheinlich so oder so nicht hätte einwechseln wollen. Gestern in Neapel, heute dann jetzt offiziell bestätigt für eine Ablöse von rund 30 Millionen, was ich schon einfach auch einen guten Satz finde.
Voll. Also, ich sag mal, der hat schon gute, sehr gute Spiele bei uns gemacht. Der hat aber auch eine ganze Weile gebraucht, bis er auf Touren kam. Dann jetzt die Verletzung, die hat ihn extrem zurückgeworfen. Dann kam er nicht mehr so richtig in Schwung. Gibt Spielsysteme, die liegen ihm sehr, andere nicht so. Von daher die 30 Millionen, das ist ein Top-Deal. Also, keine Ahnung, für so einen Spieler hättest du vor 3 Jahren maximal 6, 7, 8 Millionen bekommen. Also, bin mit den 30 Millionen bin ich mehr als happy, auch wenn davon noch ein bisschen was an Brøndby geht, sei es drum.
Genau, die
aber das ist ein Top-Deal.
Die kriegen 15% Ablöse oder Ausbildungsentschädigung heißt es ja. Oder Verkaufsbeteiligung. Aber nicht auf den Gesamtteil, sondern quasi nur auf den Gewinn, so wie ich das verstanden habe. Also auf die 23 Millionen, die quasi die Differenz sind zwischen den 7, die wir bezahlt haben und dem, was wir jetzt eingenommen haben. Davon gehen die 15% weg. Also das sind so rund 3,8 Millionen, die da weggehen. Da bleibt immer noch ein deutlicher Betrag bei uns hängen, den wir auch, glaube ich, gut investieren könnten. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber reden. Dann ist ja wohl sehr wahrscheinlich, dass Lenz in Richtung Leipzig geht. Zumindest war das das, was ich angedeutet hat. Da ist jetzt Ablöse nicht so das große Thema. Da geht es primär einfach um das Thema, ihn von der Payroll runterzukriegen, weil der wird jetzt auch nicht gerade wenig Gehalt bekommen.
Er kam damals ablösefrei von Berlin, ne?
Mhm. Ja.
Ja, genau. Okay. Also da, das ist,
ja,
liegt
ne?
sich jetzt nicht also, auf, aber würde dann für mich auch im Umkehrschluss wieder bedeuten, dass auf dieser linken Außenschienenbahn, whatever, Position wir auf jeden Fall noch was tun würden, tun müssen.
Aber müssen wir das nicht sowieso?
Das müssten wir sowieso, aber das Risiko oder es jetzt nicht zu tun wäre in dem Moment aus meiner Sicht noch fahrlässiger, weil es würde halt dann bedeuten, dass du tatsächlich nur mit einem Max in die Saison jetzt final reinstartest, was aus meiner Sicht halt Quatsch wäre. Also noch mehr Quatsch, als es sowieso schon ist.
Genau, aber also um das Ganze vom Eingang nochmal so ein bisschen aufzugreifen, es gibt ja extrem viele Leute, die gerade vakant sind, also extrem viel, was noch gerüchtet wird, was reinkommt, aber auch extrem viel, was noch abgeht. Wenn ich mir dann aber die Aufstellung gegen Mainz angucke, ne, also Jakic wird gerüchtet, dass er zum VfB geht. Ist wahrscheinlich jetzt auch gerade schon wieder ein bisschen abgekühlt, aber steht in der Startaufstellung. Wir spielen vor allen Dingen auch nicht wie ursprünglich, glaube ich, so war es mal angedacht, mit Skiri alleine auf der 6, sondern wir stellen ihm einen zweiten, den defensiv ausgerichteten Sechser, den wir in den letzten 5 Jahren im Kader hatten, an die Seite.
Wir spielen vor allen Dingen auch nicht so, wie es Toppmöller angekündigt hat, mit ansehnlichem Offensivfußball, wenn
nee, genau, da wollte ich gerade rauf.
Also, Entschuldigung.
Also, wir spielen mit 2 Sechsern. So, also gegen Mainz, was ist das Offensivfeuerwerk Mainz, wo wir da gerade Angst vor haben oder was war das für eine Aufstellung?
I don't know.
So, dann spielen halt auch nicht die Leute, von denen wir, weißt du dann, wenn doch eh gerade alles in der Schwebe ist, dann spiel doch nicht mit einem Team, was so nie wieder zusammenspielt, dann spiel doch mit den Leuten, die bleiben. Warum wird denn dann auf einmal, warum kommt denn Lenz wieder auf den Platz? Da ist doch auch klar, dass der gehen will. Und Kolumuani, klar ist der immer für ein Tor gut, aber der ist auch nicht mehr mit dem Kopf dabei. Ja. Dann lass ihn doch raus und dann lass doch einfach in den Spielen jetzt einfach mal Marmoush und einen Gangkamp spielen und dann pack dazu noch Hauge rein und keine Ahnung, gib den Leuten doch eine Chance. Lass Aaronson spielen. So, und dann geht's halt gegen Mainz meinetwegen auch in die Hose, bin ich aber null böse drum. Hm. Aber ich will mir nicht so einen Scheiß angucken wie letztes, also wie, das war ja echt schlimm. Und da kam so viel von der letzten Saison wieder hervor, was wir schon gesehen haben. Und das war, also es ist meiner Meinung nach, es ist voll unnötig, weil ich weiß eh nicht, auf was für ein Team kann ich mich denn einstellen die Saison? Das ist alles noch, da sind ja 5, 6, 7 Leute noch gerüchtet, die gehen, genauso viele sollen noch kommen. Was weiß ich, was wir für ein Team dieses Jahr haben?
Ja, also, ich gebe dir teilweise recht und teilweise auch nicht. Also, du kannst jetzt auch nicht die Mannschaft komplett nach der, also sei denn, du weißt halt, es ist fix, der Spieler ist halt weg. So wie du es bei Lindström halt wusstest.
So. Bei Muani weißt du es doch auch. So lala, also dass der noch,
weiß ich nicht,
der will doch auch weg.
Der, ja, das ist ein anderes Thema, dass der weg will, aber auf der anderen Seite, wenn du halt auch irgendwie die Angebote halt auch nach wie vor noch nicht irgendwie passen und du hast halt jetzt nur noch 2 Tage, also und es wird
Alexa,
ja dann auch immer knapper, damit dann den Ersatz zu verpflichten. Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn du das Moani-Thema über die Bühne bringen willst und du willst den Nachfolger da noch irgendwie mitnehmen und das auch alles irgendwie noch unter Dach und Fach kriegen, dann muss das morgen über die Bühne gehen. Danach ist das Thema durch.
Wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall das große Problem, Alex, was du richtig erkannt hast, ist, er ist natürlich nicht mehr mit dem Kopf da. Das stimmt, da bin ich voll bei dir. Man muss aber auch sagen, er hat die Qualität, er macht die Dinger, wenn sie ihm dann noch auf den Fuß fallen, da ist er einfach gut genug für, er hat aber nicht mehr so diesen Endbiss und geht jetzt auch nicht mehr so krass in jeden Zweikampf rein, wie wir das einfach von ihm gewohnt sind. Das ist enttäuschend, er ist aber trotzdem natürlich noch deutlich besser als viele andere, die im Sturm spielen könnten. Jetzt musst du aber auch sagen,
weiß ich nicht.
Er wird natürlich nicht so bedient auch. Ich fand, das Problem lag bei den letzten Spielen, fand ich, weniger bei der Personalie Kolumuani, als vielmehr in dem Konstrukt, was überhaupt nicht es hinbekommen hat, den Spieler in Szene zu setzen. Deshalb, ob da dann ein Kolumuani nie vorne steht oder ein ja irgendeinen Spieler eintragen, den wir jetzt vielleicht als Kolomoani Verpflichtung noch holen. Ich glaube, das würde hier dran nichts ändern. Das Problem ist momentan noch ein bisschen anderes. Ein Spieler, der ja auf jeden Fall sehr gut war die letzten Spiele mit Marmoush, der gezeigt hat, der hat Willen, der hat Lust, der hat sich eingesetzt. Es ist im restlichen Kollektiv war es eher ein bisschen behäbig. Ihr habt es schon angesprochen, dann die Aufstellung war auch so einen richtigen Biss und dieses Tempospiel und Tempofußball und Offensivfestival haben wir alle nicht gesehen. Das lag aber nicht dran, weil Kolomoani mit dem Kopf schon weg ist und nicht der Sachen machen konnte, ne?
Das war, also da hast du mich völlig falsch verstanden. Ich wollte hier auch gar nicht Moani irgendwie schlecht reden, ne? Also war null in meinem Sinn. Eigentlich Kern der Aussage ist, die ganze Aufstellung war viel zu defensiv ausgerichtet.
Auf jeden Fall.
Wenn du sowieso weißt, dass dein Kader gerade total wabberig ist, ja, dann lass doch halt wenigstens die spielen, von denen du weißt, da gibt's keine Diskussionen mehr, denen kannst du mal eine Chance geben. Was spielen, also keine Ahnung, Max Knauf aus den Außen, da ist gar nichts gegangen an Tempo. Knauf, merkst du, der ist noch nicht so richtig in Schwung. Max ist halt auch, das ist halt eher ein Linksverteidiger wie so ein richtiger Außenbahnspieler.
Ja, aber dann haben wir doch auch, wenn du sagst von wegen, dann lass halt die spielen, wo halt irgendwie das nicht ist. Wen hättest du denn auf links anstatt einem Max dann spielen lassen sollen? Du hast ja keinen.
Du kannst ja auch schon ein bisschen, klar, du kannst doch auch ein bisschen rumprobieren. Du hättest auch Buta auf rechts wieder spielen lassen, hättest Knauf auf links gesetzt. Du hättest, keine Ahnung, mit Jakic nicht spielen, wenn du eh schon mit einem defensiven Max spielst. So, dann musst du nicht noch mit einem Jakic.
Die Jakic-Nummer verstehe ich ja vollkommen, ja. Gerade dann auch, wenn du weißt, dass dein Gegner mit Mainz vielleicht auch eher so ein bisschen tiefer stehend ist und dass du irgendwie Schwierigkeiten hast, aus, wie Dennis gesagt hat, aus den anderen Spielen deine Offensivreihe in Szene zu setzen, weil du vielleicht dann da auch jemanden im Mittelfeld brauchst, der vielleicht auch mal einen unkonventionellen Pass irgendwie spielst, dann hättest du da von vornherein vielleicht eher mit einem Ebimbe oder vielleicht sogar mit einem Aronson oder was auch immer spielen können.
Genau.
Ja. Mir fällt auch gerade ein, ich rede natürlich Quatsch, wir hätten natürlich eine Alternative auf links gehabt, wir hätten Heuge spielen lassen können.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Wie war es quasi gegen Sofia?
Aber genau, der hat ja da nicht überzeugt, oder? Sind wir ehrlich?
Genau, sind wir uns. Mir geht's auch gar nicht darum, dass ich die Aufstellung finden möchte, die gegen Mainz top gewesen wäre. Ne? Sondern mir geht's einfach nur darum, momentan hast du eh null Team, bis dieser scheiß Transferfenster-Dingsbumster geschlossen ist. Ja, und dann lass doch halt einfach wenigstens die spielen, die sich eine Chance auch verdient haben, wie, keine Ahnung, Gangkamp, Aronson, Ebimbe, Hauge. So, daraus hätte ich halt irgendwie versucht, ein Team zu machen und hätte halt Leute wie Jakic, Moani, hätte ich einfach mal rausgelassen auch.
Ja, zwei Anmerkungen noch auf der einen Seite. A ist, was wir natürlich jetzt nicht beurteilen können, wie sich die Spieler dann auch im Training präsentiert haben. Vielleicht war das tatsächlich einfach anhand von den Trainingseindrücken die beste Mannschaft, die du hättest aufstellen können. Und das andere ist, dass ja wohl auch in der letzten Woche so ein bisschen Grippewellenvirus da unterwegs waren. Also vielleicht waren auch einfach nicht alle irgendwie fit. Ja, dass du gar nicht wusstest, reicht's jetzt irgendwie für die komplette Nummer. Also das dürfen wir natürlich jetzt auch an der Stelle nicht irgendwie vergessen. Und gerade, klar, Moani ist mit dem Kopf jetzt irgendwie nicht da, aber ja, er ist halt schon eigentlich der Spitzenspieler, der da vorne im Sturm, der halt eigentlich die Tore macht. Ja, man rückwirkend betrachtet, hätte man ja sagen können, okay, dann lässt er halt in Marmoush und stellst nebendran einen Gangkamp, der wahrscheinlich auch mit seiner Körperlichkeit da mal irgendwie einen Ball festmachen kann, wobei der ja, glaube ich, gar nicht, doch, der war im Kader, der ist nachher sogar eingewechselt worden.
Ja. Ja, ich bin voll bei euch. Das Problem ist nur, ich glaube, für einen Trainer ist es auch unglaublich schwierig momentan, denn wenn du die Spieler dann auf der Bank lässt und das Personal, was du aufstellst, bringt keine Leistung, verliert das Spiel, dann hast du natürlich auch sofort das Problem, wie erklärst du das? Wie kannst du einen Kolomoani, ohne dass er weg ist, nicht einsetzen? Wie begründest du das dann mit, der wechselt wahrscheinlich oder ich denke, dass er Dings und jetzt will ich den anderen eine Chance geben? Dafür ist es einfach auch noch zu ungriffig, ne? Wir denken alle, dass es René, du hast es vorhin schön beschrieben. Es sieht momentan, spricht vieles dafür, dass vielleicht auch so ein Wechsel mit dem Spieler von Paris noch eingetütet wird, dass sie vielleicht noch ein paar Millionen drauflegen und wir ihn dafür als Ersatz bekommen. Ob das dann wirklich so stattfindet und so weiter, das ist ja auf jeden Fall nichts, was schnell eingespielt ist.
Gerade da finde ich den Punkt, den du ansprichst, Dennis, auch wichtig. Wenn das noch so eine Wackelsituation ist, und der Spieler vielleicht noch nicht irgendwie komplett schon auf, ich bin durch die Tür und bin raus, sondern du immer noch mit dem am Reden bist, um zu sagen so, ey, guck mal, wenn es nicht wird, dann ist doch auch fein, dann hast du hier noch ein Jahr Entwicklungsmöglichkeit. Den dann irgendwie an dem letzten Spiel vor Ende der Transferphase dann da auf die Bank zu setzen, ist vielleicht dann auch das falsche Signal. Vielleicht bist du in dem Moment als Trainer dann auch so ein Stückchen in diesem Politspiel da gefangen und musst ihn halt einfach einsetzen, wohl wissend, dass er halt einfach mit dem Kopf nicht da ist. Damit du ihn nicht komplett auf den letzten Metern sauer fährst und du dann vielleicht doch noch irgendwie ihn für 80 Millionen gehen lassen musst, weil er ansonsten hier in Hungerstreik geht.
Kann gut sein. Wir müssen auf jeden Fall gucken. Wir können sehen, du hast richtig gesagt, vielleicht war es die Trainingsleistung auch etc. etc. Bei anderen Spielern, dann nehmen wir Kolo Muani sowieso mal aus, weil wir es da nicht wissen. Bei anderen Positionen, wir waren ja generell mit der Ausstellung nicht ganz zufrieden. Und
nee, die Aufstellung
wir wissen, aber,
an sich war shit.
Wir wissen eben nicht, warum. Bei Smolcic, glaube ich, hast du auch richtig gesagt gehabt. Ich glaube, das restliche Personal war angeschlagen. Tuta, ja, ist auch momentan immer noch so ein Wackelkandidat.
Ja, der hat mir gegen Sofia schon nicht gefallen. Da hatte der schon so ein paar Dinger drin. Ja, und dann, natürlich kommst du dann bei der Innenverteidigung, dann hast du ja die Wahl zwischen irgendwie, ich stell den 200-jährigen Hasebe da irgendwie auf oder ich lasse einen Smolcic spielen, der jetzt auch
aus einer
langen
Verletzungspause kam und dafür fand ich, hat er das echt gut gemacht.
Ja, ja.
Ja.
Also das war auch eine der Sachen, die mich in der Aufstellung überzeugt
hat. Gerade auch, weil es auch trotz Körpergröße, also er ist ja jetzt nicht ein Riese, aber er ist auch relativ gut im Kopfballspiel und man wusste ja, dass Mainz auch irgendwie mit langgewachsenen Stürmern da irgendwie agiert. Von daher fand ich Smolcic da echt in Ordnung. Also die Abwehr hat mir in dem Spiel Mainz an sich ganz gut gefallen, aber nach vorne hin ist halt nichts passiert. Ne? Die einzige Alternative war halt jetzt wieder gegen tiefstehende Gegner, langer Hafer, weil wir festgestellt haben, dass die Außen mit einem Knauf und mit einem Max halt auch Totalausfall an dem Tag war.
Und jetzt habe ich noch einen Punkt, ihr habt vorhin sehr schnell Lindström abgefrühstückt, sage ich jetzt mal. Einen wichtigen Punkt habe ich zu ihm. Ihr habt völlig recht, dass er in der letzten Saison nicht mehr an seine Leistung rankam, über lange Strecken zumindest.
Ja.
Ich hätte mir aber trotzdem gewünscht, und das ist genau das, diesen Spielertyp, den Lindström eigentlich fit verkörpert, nämlich Tempo ins Spiel bringen, auch mal einen Weg Richtung, ja, ich sag mal, der kann auch mal einen Außen überlaufen, könnte theoretisch mal an die Grundlinie laufen. Das geht uns ein bisschen verloren durch ihn. Das tut mir wirklich weh, weil das ist ein Problem, was wir seit langem auch in der letzten Runde dann hatten, als eben Lindström nicht fit war, haben wir einfach niemanden mehr groß im Kader gehabt, der diese Wege gegangen ist. Ich hoffe drauf, dass wir irgendwie da nochmal einen Ersatz finden, weil Tempo ist was uns komplett gefehlt hat. Auch in den letzten Spielen siehst du einfach, dass eine sehr, sehr statische Eintracht, ein sehr statisches System. Und das ist eigentlich das, was wir doch alle lieber hätten, dass ein bisschen mehr Dynamik ins Spiel reinkommt, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Läufe an die Grundlinie. Und ich hoffe wirklich, dass wir hier für Lindström nochmal einen Ersatz holen, der auch ein Tempo mitbringt. Wenn er dann vielleicht technisch nicht ganz, meinst du nicht?
Also erstens glaube ich, ich verstehe deinen Punkt komplett. Und am Ende war es ja dann auch so, dass Marmoush dann zum Ende hin auch diese Wege durchaus gemacht hat. Da ist er ja viel mehr auch auf die Außen gegangen und hat dann da überlaufen.
Ja.
Dann hat ja auch das Offensivspiel deutlich besser in den letzten 15, 20 Minuten funktioniert. Also ich glaube schon, dass wir da Spieler haben, die das können und wir zumindest auch teilweise auf den Außenbahnen, zumindest wenn ich jetzt mal auf die rechten Bahn gucke, mit einem Knauf Tempo hätten. Das fehlt uns halt auf der linken Seite komplett. Ich glaube aber auch nicht, dass wir einen Ersatz für Lindström holen, sondern ich glaube eher, dass wenn jetzt noch ein Mittelfeldspieler kommt, und da tauchen ja auch verschiedenste Namen auf, dass es dann eher jetzt dann der Ersatz für einen Kamada ist, um halt eben für so tiefstehende Gegner, wo du im Mittelfeld irgendwie dir die Alternative oder die Kreativität fehlt, dann da irgendwie jemanden noch bringen zu können. Ich glaube nicht, dass wir da für Lindström noch irgendwie einen Ersatz holen werden.
Wer soll Ersatz für Kamada sein?
Chaibi,
genau.
Der eigentlich auch schon auf dem Weg nach Frankfurt sein soll, aber
der soll ja sogar quasi schon da sein und soll ja heute, so sagt man, den Medizincheck absolviert haben. Zumindest war das die letzte Info, die ich gelesen habe.
Aber zum Dennis nochmal, also da waren schon viele wahre Sachen drin, was du gesagt hast, was uns halt fehlt. Ist Tempo. Aber ich glaube gar nicht das Tempo, was in Lindström reingebracht hat, sondern der war ja extrem gut auch, der konnte auch einen guten Konterfußball spielen, der macht so einen tiefen Lauf, der konnte hinter die Abwehr kommen und da auf einmal dann den Ball aufnehmen, der hat auch einen super feinen Fuß gehabt, so, ne, also das ist halt schon sehr geil, aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, der uns fehlt, sondern wir müssen es halt irgendwie schaffen, die Außenbahn wieder sauber auch zu bespielen, ne, weil das in Mainz unbedingt. War da so viel Platz und ganz ehrlich, wir haben am Ende in Mainz auf der Außenbahn gegen Danny da Costa gespielt und haben es nicht hingekriegt, das ist halt auch schon, ne. So, und da würde ich mir halt wünschen, dass dieser scheiß Nkunku-Deal, der seit Wochen in der Luft hängt, funktioniert.
Das wäre echt.
Aber
richtig.
Unterm Strich, ne? Also, egal ob jetzt Chaibi, sagt man es Chaibi? Ja, ne? Der hat diese zwei Punkte auf dem I, so heißt es dann, oder Chaibi. Whatsoever, wir wissen, wer gemeint ist.
Ja.
Faden verloren. So, genau.
Nkunku? Also ja. Außenbahn, Pace?
Tempo.
Ja, weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Okay. Ja, aber.
Also, dass die beiden kommen, ach, genau, ich wollte aufs Alter raus, haha. Ja, auch geil, ne? Also, wir haben dann einfach, außer Götze, ist bei uns alles 20 bis 21. Ja. Also, das ist alles ein Jahrgang. Wenn jetzt Ekité kommen sollte, dann hätten wir wenigstens mal wieder irgendwas mit 24 dabei oder auch alles, ne? Null Bundesliga-Erfahrung. Wenn jetzt all die als Abgänge gehandelt werden, was ja, bin ich mit allem fein. Aber uns fehlt halt auch einfach ein bisschen Erfahrung, ne? Also jetzt stell dir mal vor, ein Nkunku kommt auf links, kann eine richtig geile Nummer werden. Dazu kommt Chaibi, der zusammen mit Götze im Mittelfeld einfach ein bisschen was reißen soll. Dann hast du vorne Marmoush, ein Gangkamp, ja, schon Bundesliga-Erfahrung. Aber auch noch jung. Dann hast du auf der rechten Seite Knauf, klar, Bundesliga-Erfahrung, aber muss halt auch wieder ein bisschen in Form kommen. Also als gestandenen Spieler hast du im gesamten Kader Skiri und Götze.
Und Koch.
Ja gut, Trapp, ne?
Koch
mit 27, Trapp mit 33. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann...
Also es ist schon auch viel Jugend forscht, ne? Da kann ganz schön viel in die Hose gehen.
Ja, auf der anderen Seite hast du dann vielleicht auch, ähnlich wie wir es gegen Sofia gesehen haben, die ja auch einen Kader mit einem Durchschnittsalter von 22 haben, dann auch einfach junge Wilde motivierte. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie du die dann irgendwie anleitest.
Ja,
also,
na ja, gut, also ein bisschen hast du es ja auch schon im DFB-Pokalspiel gesehen, ne? Da haben ja, was du gerade die jungen Wilden gesagt hast, die haben ja mal gespielt und das war ja zum Schluss auch so, ne? Das hat ja richtig Spaß gemacht. Da hat ja auch mal Spaß gemacht, einem Hauge zuzugucken und wie dann einer nach dem anderen so reinkam. Ja. Das war ja schon schön.
Also ich finde das ja gesehen, an sich nicht schlecht, ja? Und ich meine, über was für Wechsel reden wir denn da? Wir reden davon, dass wir einen Muani mit 24 gegen einen Spieler austauschen, der 21 ist. Also ob du jetzt 21 oder 24 bist, weiß ich nicht.
Ne, Muani wäre ja quasi 24 gegen 24, ne? Also Muani würde ja getauscht werden gegen Ekité.
Ist der nicht jünger?
Der ist über 21, ja.
Ich meine auch.
Ist es so?
Ja, ja, ja.
Seid ihr euch da sicher?
100%, ja.
Wow. Den hatte ich auf 24 taxiert.
Nee,
deswegen hatte ich ja eben noch gesagt, so, naja, der ist wenigstens mal ein paar Jahre älter, aber ansonsten, ne, dann ist tatsächlich alles, was gerüchtet wird,
Baujahr,
2021.
Also geboren 2002, der ist 21, ja.
Ja, dann hat sich hier jemand verrechnet. Ja.
Ja.
Da gibt's aber noch ein anderes Gerücht, das würde Alter in den Sturm bringen. Das will ich aber auch nicht wissen.
Füllkrug.
Nicht haben. Mhm.
Oh,
wie steht denn ihr dazu?
Ach,
wäre ja quasi nach meinem Plädoyer, die sind ja alle nur 2021,
wäre das die logische
Konsequenz. Ne?
Ja.
Aber
wenn ich mir einen alten Stürmer aussuchen könnte, dann hätte ich lieber Kevin Behrens, aber ich glaube, die Option gibt es nicht. Boah, ich weiß es nicht. Also, das wäre so einer für mich, wo man sagen würde, so okay, irgendwie als vielleicht noch nicht mal als zweiter, vielleicht irgendwie so als dritter Stürmer oder irgendwas, wo du sagen kannst, okay, den kannst du halt einfach hinstellen, der kostet, wenn er dich vielleicht wenig kostet, damit hast du einen soliden Ersatz, der weiß halt immer noch, wo das Tor steht. Aber ganz ehrlich, passt der zu unserer Spielphilosophie?
Nein, passt überhaupt nicht. Und das ist genau nämlich das Thema, der müsste komplett bedient werden und dafür funktioniert einfach viel zu wenig noch, auch von der Position her, da haben wir eher an anderen Stellen Probleme,
also,
als dass wir
dann,
diesen Ziel,
Füllkrug kannst du dann stellen, wenn du schnelle Außen hast, die in der Lage sind, Flanken zu schießen.
Genau, so.
Oder wenn du Leute hast, die in der Lage sind, gute Standards zu schießen, wo er seinen Kopf hinhalten kann.
Richtig.
Beides ist nicht existent bei uns.
Null, genau.
Mir lag was Böses auf der Zunge.
Na, sag.
Ich hätte gesagt, Niklas Füllkrug ist Harry Kane auf Wish bestellt.
So ein bisschen vielleicht, ja.
Halt auch, ne? Alternder Stürmer, von dem man weiß, dass er seine Tore macht.
Ja.
Der würde bei uns mit Sicherheit auch ein, zwei Dinger machen, aber ja.
Ja, aber ich glaube nicht, dass der in dem System funktionieren würde.
Genau.
Und der kostet auch zu viel Geld. Also der wird jetzt auch nicht, der weiß, dass er noch irgendwie durchaus eine gewisse Berechtigung hat, der wird dich jetzt auch gehaltstechnisch einfach zu viel kosten. Nee.
Ich sag euch mal eins, das wäre jetzt Alario 2.0, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir schon einen mit Alario, der nicht funktioniert. Nee.
Ja, dann lohnt es aber, wenn zwei Spieler mit den Saudis zu verhandeln, ne? Hast du direkt mehr im Petto. Aber vielleicht würde so ein Stürmer ja einfach mal irgendjemanden bei der Eintracht morgens aufwecken und dann würde sich jemand denken, Alter, wir haben Mittelstürmer, lass doch mal Ecken trainieren. Wäre ja was ganz Ausgefuchstes, wenn wir Standards trainieren würden und gucken würden, dass wir daraus Tore machen würden.
Ja, es wäre, man könnte es schon fast innovativ nennen für die Eintracht, ja. Das ist eigentlich erschreckend genug.
Hatte Topmüller nicht auch irgendwie sowas gesagt, dass Standards ihm wichtig sind?
Ja.
Also wie kann das denn sein?
Er hat auch gesagt, dass er anspruchsvollen Offensivfußball spielen will und dann stellt er Skiri und Jakic gegen Mainz auf.
Ja, das war schon krass.
Also,
aber Ecken ist halt echt auch nach wie vor ein Desaster, ne?
Ja, Freistöße auch.
Wenn ich das
auch,
jedes Mal schon sehe, dass Max und Götze zu zweit zu dieser Eckfahne hindackeln, da würde ich am liebsten schon wieder gehen.
Ja, auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ein Traditionsverein und was hat bei uns mehr Tradition als Benny Köhler Gedächtnissecken?
Benny Köhler Gedächtnissecken, jawohl.
Also,
oh ja.
Ja. Ja, aber der hat sie wenigstens noch in den Strafraum gebracht. Dahin kommen wir ja heute gar nicht mehr. Heute muss ich ja Angst haben, dass wir aus einer eigenen Ecke nicht einen Konter fangen.
Ja, ja, die Beispiele sind halt auch nicht besser.
Das ist leider eine berechtigte Angst und die Situation hatten wir ja auch schon des Öfteren. Also,
ja,
schwierig genug. Aber es wird auf jeden Fall, um da mal wieder so ein bisschen auch auf dieses Transfergedöns, wo wir hängen geblieben waren, zu kommen, das wird auch einfach eine mega, mega taffe Woche. Du hast noch ein paar Abgänge, die du wahrscheinlich auch brauchst, um auch irgendwie Geld frei zu machen.
Wie weit ist denn der Boré-Deal? Was habt ihr da noch gehört?
Welcher Boré-Deal? Der wurde doch jetzt auch schon bei jedem erdenklichen Verein
also Sevilla, meine ich, oder?
Valencia Sevilla? War, glaube ich, das.
Valencia
nee, war das.
Sevilla ist schon wieder out, Valencia. Jetzt ist Valencia drin.
Ja, ja, aber wie Alex sagt, also ich glaube auch der, ich habe auch so das Gefühl, da steht morgens einer auf und macht irgendwie so einen random Generator auf, so Boré und welcher Verein, was schreiben wir heute mal irgendwie in die Presse, weil ich glaube so ziemlich alles hatten wir da mittlerweile irgendwie durch, auch alles, was irgendwie so in Südamerika mittlerweile rum ist. Keine Ahnung, wie weit er ist. Also ich würde es mir für ihn tatsächlich wünschen, wenn er einen anderen Verein findet, weil ich glaube, er hat einfach hier langfristig keine Chance und ich finde das schade, wenn er nicht einfach noch die Möglichkeit bekommt zu spielen. Und es wäre für uns halt auch einfach gut, wenn er von der Gehaltsrechnung runter ist. Ja,
ja, Valencia ja angeblich 7 Millionen, das ist okay, würde ich sagen.
Ist ja Ablöse, mit Ablöse rechne ich da jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Es ist halt Gehalt, ne?
Ja, klar.
Der wird jetzt auch nach dem Europacup-Sieg wird er jetzt da auch nicht mit weniger Geld rausgegangen sein.
Ist das so, ja?
Weiß ich gar also, nicht, verhandelst ja nicht direkt deinen Vertrag nach.
Denk auch.
Ja, du weißt ja nicht,
also,
was
wenn ich auf der Arbeit mal eine geile Mail verschickt habe, da gehe ich auch nicht direkt zum Chef und sage, also wir könnten nochmal über Gehalt sprechen.
Kommt drauf
ja,
an.
Du weißt aber ja nicht,
an,
was, ja. Was da für Klauseln noch im Vertrag drin sind.
Ja,
Prämienzahlungen und hast du nicht gesehen. Ja.
Aber wie du sagst, er spielt im System keine Rolle mehr, er kriegt keine Spielzeit, nee, dementsprechend sofort,
halt einfach
so schnell
auf
wie
Dauer,
möglich.
Auf Dauer dann auch doof, du musst den Kader ja auch irgendwie ein bisschen kleiner kriegen und so. Also es ist halt schon einfach, wär schon einfach auch gut. Aber wir waren bei dem Lenz-Thema noch, der ist ja irgendwie gerüchtet Leipzig, dann haben wir Boré, dann Alario hört man nichts mehr.
Ja gut, aber Alario ist ja auch, scheint ja auch irgendwie heiß für Saudi-Arabien zu sein.
Ja, da ist so. Ja noch bis
und das geht ja noch
20. September.
Ja.
Ja. Scheiß die Wand an, es ist noch lang hin. Ja.
Also, ja, aber das ist auch tatsächlich eine Aktion, also das bockt mich null. Ist da, ist nicht da, geht nicht.
Naja, es ist halt aber auch wieder, ne, wenn du halt auch drüber nachdenken musst, wie viel Kohle gebe ich in diesem Jahr für Spieler und für Spielergehälter aus, ist es halt
ja,
schon
ja,
auch ein
bindet,
Faktor, wenn da halt einfach Kohle gebunden ist.
Ja, 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 das stimmt.
So, da kann halt auch ein Krösche, wenn der dann zu einem Finanzvorstand geht und sagt, so, pass auf, ich habe jetzt hier drei Spieler, die bräuchten wir, dann wird der zusammenrechnen, wird sagen, so, ja, den einen hier bitte von der Gehaltsrechnung runter, dann hast du deine 5 Millionen oder whatever hast du frei, dann mach den Deal. So, aber das ist halt das Problem, es kommt halt nichts voran. Das wird jetzt noch eine richtig eklige Zeit bis Freitag.
Jetzt sind wir beim genau richtigen Thema, René. Das war eine sehr gute Einleitung auch für noch was ich unbedingt mit euch besprechen will. Denn
oha,
was ist denn das Ziel der Eintracht? Was will die Eintracht erreichen? Weil
in
ich muss dir
Saison?
Wirklich sagen, diese Karte, ja, in dieser
die,
Saison
die Frage
unter anderem,
beantworte
ja.
Ich dir Freitagabend nach 18 Uhr, wenn ich weiß, was der Kader ist.
Genau, aber da kann es schon viel zu spät sein, weil wir haben eins der wichtigsten Spiele am Donnerstag vor der Haustür stehen.
Ja. Sollen wir erstmal die Transferdinger, bevor wir auf die Spiele kommen, rund machen, bevor wir jetzt hier irgendwie totales Chaos verzapfen?
Machen wir.
Ja. Also Transfers, ich glaube, es steht und fällt meiner Meinung nach sehr stark einfach jetzt mit diesem Kolo-Deal. Ich meine, dieses Shaibi-Thema scheint safe zu sein. Ich weiß nicht, ob man jetzt nochmal wegen dem Nkunku-Thema da irgendwie reingeht, aber ansonsten steht und fällt das mit dem Muani-Deal und da würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn da morgen nichts passiert, dann ist da der Drops gelutscht.
Weiß ich nicht.
Nee?
Ich weiß auch nicht, ich glaube, das gibt so ein Last-Minute-Ding.
Ja, das kann tatsächlich, also ich glaube, das ist echt so ein Pokerspiel gerade.
Da hätte ich ernsthaft Schiss vor, wenn das wirklich so ein Last-Minute-Ding wird, dass wir dann irgendwo es auf der halben Strecke verbocken.
Ich glaube, der Krösche will da auch die Härte zeigen.
Ja.
Also, Worst-Case-Szenario ist, bleibt so, wie es jetzt ist. Also jetzt nicht
bei
Muani, ne?
Ist das ein Worst-Case-Szenario? Also außer jetzt für die linke Außen.
Wie viele Leute haben wir denn gerade im Kader? 50 oder... Also,
ja, es ist wirklich unglaublich riesig, dieser Kader.
Ja, ja, weit über 30
ich weiß, also,
auf jeden Fall. Ja.
Also, genau, der Kader ist riesig und
ja,
trotzdem hast du aber nicht das richtige Personal da.
Ja, also du hast wieder ein paar Baustellen, die du dann mal mindestens über die komplette Hinserie, wenn nicht sogar über die komplette Saison mit dir mitschleppen musst. Ja,
ja und du weißt nicht, wie groß deine Baustellen werden, ne? Also eigentlich... Fehlt's links, es fehlt in der Mitte, es fehlt vorne, es fehlt eigentlich auch noch in der Innenverteidigung, wenn man mal
ja,
so ganz ehrlich
sagen,
sind.
Ja.
Also, ja.
Ja.
Also ich finde, da sind, also der Kader ist riesig und die Baustellen sind aus meiner Sicht auch riesig.
Also ich sage euch eins, das Schlimmste ist, dass man fast schon Angstschweiß hat, wenn man liest, dass Hasebe ausfällt, ne? Schon mal, das sind Leute, ne? Der Kerl ist fast 40. Und
ja.
Wir haben hier im Endeffekt, das kann doch nicht sein, dass die Kaderplanung schon wieder so ist, dass du mit Innenverteidigern du drauf hoffen musst, dass Hasebe schnell wieder, der war jetzt, glaube ich, nur erkältet oder ich weiß es nicht, also dementsprechend wird er irgendwann wieder zur Verfügung stehen, aber das ist für mich eigentlich jemand, der bitte nicht wieder viel zu viele Spiele machen soll. Das ist super, dass wir ihn haben. Er ist auch, wenn er spielt, solide. Aber wir müssen es doch irgendwie hinbekommen, dass wir nicht nur 3, sondern 4 Innenverteidiger haben mit einem gleichen Niveau, die wir ein bisschen durchrotieren können. Und das kriegen wir irgendwie, auch in dieser Saison sehe ich das schon wieder. Komm, ihr habt nämlich völlig recht, ja. Du hast Koch, ja, du hast Pacho.
Ja.
Dann Metuta, uiuiuiui, da tun wir uns ja auch schon ganz schön schwer.
Da wird schon wieder fraglich und also,
dann sagt jetzt Smolcic ist für euch, wir sind solide Kerl, aber doch niemand, mit dem du eine Runde spielen willst.
Weiß ich nicht. Also Smolcic schätze ich doch tatsächlich höher ein. Ich meine, ich glaube schon, der hatte jetzt auch ein bisschen
Verletzungspech. Naja, so richtig wissen, ne, genau, so richtig wissen tun wir es halt auch noch nicht. Ne? Der
ja,
hat ein
aber,
paar gute Spiele gemacht.
Ja, also ich sag mal schon, ich könnte mit einer Aufstellung Koch, Smolcic, Pacho als erste Wahl könnte ich ganz gut leben. Aber klar, du hast da natürlich, danach sieht's halt schon wieder dünn aus. Ne? Du musst davon ausgehen, dass ein Pacho, ein verdammt junger Kerl, der spielt jetzt seine erste Saison Bundesliga, dem musst du einfach zugestehen, dass der auch mal 3, 4, 5 miese Spiele da drin hat.
Auch der, aber Smolcic, also da muss ich kurz mal einhaken, weil ein Smolcic, also da muss ich wirklich sagen, dem fehlt das Tempo und dem fehlt die Erfahrung und dem fehlt teilweise etwas noch das, klar, der braucht Erfahrung, die hat er auch noch nicht, das fehlt ihm alles. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wir können dem gerne auch noch Zeit geben. Tempo ist immer schwierig zu lernen, wenn er es noch nicht mitbringt, das ist
ja,
eh dann ein Problem.
Kannst
auf der,
du nicht lernen.
Ne, dann auch dieser Spielaufbau über die Innenverteidigung, wir lernen es doch eigentlich immer bei den Vereinen, wo es wirklich dann mal auch,
ja,
ja, ich sag mal, da fehlt auch hier, ne, da haben wir jetzt,
ja, okay,
das sind
den,
ganz viele Sachen.
Den Punkt gebe ich dir, wenn ich sehe im Vergleich zur letzten Saison, wo wir mit Endika jemanden hatten, der auch einfach als, der sich auch mal offensiv an so einem Spielaufbau beteiligt hat, der auch mal nach vorne getrippelt hat, der auch mal irgendwie den Pass gespielt hat, das fehlt uns in dieser Situation komplett. Also wir können auch uns eigentlich darauf einstellen, dass wir keinen Spielaufbau großartig aus der Innenverteidigung sehen werden, weil dafür haben wir keinen.
Und ihr habt auch noch was angesprochen, mit Kopfball gefährliche Spieler. Koch, hoffentlich kann er es irgendwie umsetzen. Bei Pacho habe ich es jetzt auch so noch nicht gesehen. Aber ich glaube, Koch soll ja so ein bisschen diese Gefahr auch wieder bei Standards vorne reinbringen. Ob das
ja
funktioniert, keine
Pacho,
Ahnung.
Pacho kann das auch. Ich meine, er hat ja in der Nationalmannschaft von Ecuador hat er ja auch durchaus Tore nach Ecken mit dem Kopf gemacht.
Okay.
Er hatte sich ja auch in seinem Antrittsinterview gesagt von wegen so, ey, ja, ich habe da ja schon und ich möchte es auch gerne hier irgendwie machen, wo ich mir dann aber auch wieder denke, das ist schön, dass wir da 2 haben, die in der Lage sind, irgendwie den Ball mit dem
Keiner
Kopf über die Linie zu drücken. Aber wenn der Ding halt auch irgendwie, weiß ich nicht, neben Topmöller an der Mittellinie einschlägt, dann ist das Thema halt auch erledigt.
Ja, ja, ja.
Ja.
Also nur um es nochmal zu sagen, ich bin da voll bei Alex, die sagt, eigentlich müssten wir in der Innenverteidigung, haben wir auch noch eine Lücke, das sehe ich genau so.
Ja, wenn du das halt hart nimmst oder wenn du das hart irgendwie mal aufzählst, dann hast du auf jeden Fall noch 4 Positionen, die du irgendwie bedienen musst in den letzten 3 Tagen, aber dafür brauchst du halt auch die Kohle und die Kohle kommt nur mit einem Moani rein. Wenn da nichts passiert in den
und
nächsten
Abgängen.
24 bis 48 Stunden, dann ist das Thema halt auch durch.
Ja, auf jeden Fall, aber du musst trotzdem Spieler abgeben, das ist so. Ich bin da auch bei euch. Also wenn du Lenz wirklich von der vom Gehaltszettel runterbekommst, runter und lieber dann da nochmal nachgelegt, auch auf der Linksverteidigerposition, das ist im Endeffekt oftmals hier sehr, ja, es ist der Kader ist breit, der Kader ist aber leider teilweise nicht für die Ansprüche, da sind wir wieder beim Thema. Was ist der Anspruch? Was willst du erreichen? Für einen Mittelfeldplatz irgendwo
ja.
Graue Maus wird es auf jeden Fall hoffentlich reichen. Nur beide da auch müssen sich einspielen und so weiter, das sehe ich schon. Aber du hast ja eigentlich wieder Lust und Laune und ja auch Spieler im Kader, die natürlich viel, viel mehr erreichen wollen, wo auch dann schnell die Unzufriedenheit da ist, wenn der Rest nicht mitziehen kann. Und das ist dann halt so. Ne? Müssen
ja,
wir gucken,
also,
was.
Ich glaube schon, dass wir. Und damit kommen wir dann, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Blick auf die Spiele. Du bist halt als Eintracht Frankfurt, wenn du auch deinen Weg, den du gegangen bist, weitergehen willst, bist du schon eigentlich darauf angewiesen, dich in dieser Europa, in diesem hier, wie heißt das Ding hier, Europa-Koeffizienten-Gedöns, dich irgendwie oben zu halten, damit du auch einfach auch in den Folgejahren, wenn es um Verteilung von Fernsehgeldern und so weiter geht, da noch irgendwie ein bisschen zu beteiligen. Ja, das ist ja nicht gerade unwichtig. So, und dafür musst du aber eigentlich schon wieder Richtung obere Tabellenhälfte, wenn nicht sogar europäische Ränge. Und du musst vor allen Dingen jetzt am Donnerstag da den Deckel drauf machen und die nächste Runde Conference League einlösen, um dich da halt auch irgendwie zu halten. Ja? Ja, mit einem relativ kleinen Aufwand kannst du da halt finanziell eine ganze Menge erreichen. So, und das muss eigentlich schon auch irgendwie das Ziel werden. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass dann ein Verein sich da jetzt gerade eben noch so ein Stück weit zurückhält, weil ich würde jetzt nicht seriös mich auf irgendeine, das ist unser Ziel für diese Saison, irgendwie hinreißen lassen, weil du weißt ja überhaupt nicht, was du da spielst. Ja.
Aber allein dafür ist der Kader doch zu teuer, oder? Ist es nicht so?
Ja, ja.
Ne? Du hast, ja, aber du trotzdem, hast einen sauteuren Kader.
Sagen? Jetzt könntest du sagen, unser Ziel ist auf jeden Fall hier Europa League, wenn nicht sogar, wollen wir wieder Richtung Champions League, weil du allein schon mit dem Faktor, weil du einen Moani da drin hast. Wenn du einen Moani nicht mehr hast und du hast einen anderen Stürmer, kannst du vielleicht immer noch sagen, so, okay, wir wollen nächstes Jahr wieder europäisch spielen. Wenn es ganz hart auf hart kommt und Moani ist weg und du hast keinen Ersatz, dann würde ich mich nicht seriös hinstellen und würde sagen, wir wollen nächstes Jahr europäisch spielen. Dann
ja,
wird's schon wieder schwierig. Also da würde ich schon sehr wachsweich formulieren.
Das Moani-Ding ist natürlich, hast du völlig recht, klar, der kann den entscheidenden Effekt bringen. Du musst aber auch sagen, du darfst das natürlich nicht alles an einem Spieler festmachen und der Kader ist so auch einfach vollgestopft mit Spielern, die einerseits sehr viel Geld kosten, andererseits auch, ich denke schon, dass das hier ein Thema ist unter die ersten, ich denke, die Formulierung ist klar, du willst wieder unter die ersten 6 oder 7 zumindest, willst dich wieder international qualifizieren.
Ja, musst du eigentlich.
Jetzt bist du natürlich, wenn du an, vielleicht musst du dafür auch ein gewisses Risiko eingehen und ich sehe es noch nicht so ganz, ob hier ein Risiko eingegangen wird oder ob hier momentan, ob das hier jetzt eine Übergangssaison, weil dafür ist er eigentlich dann wieder, ist der Kader wieder so vollgestopft, ist sauteuer, es ist, ich weiß auch nicht, ob ein Topmöller das überlebt, wenn wir hier eine Übergangssaison draus machen und der Fußballstil gefällt uns allen nicht, da muss man auch gucken, also das ist dann auch ein schmaler Grat, da muss er sich schnell entscheiden, wie lässt er denn eigentlich spielen, was ist los. Also ich glaube, das ist hier momentan eine sehr, sehr knifflige Situation. Ich bin bei euch, dass du erst sagen kannst, wenn der endgültige Kader steht, dann wissen wir, so und so ist eine seriöse Abschätzung. Trotzdem, der Kader entscheidet sich ja nach dem, was du eigentlich dir im Kopf ausrechnest, was du erreichen willst. Denn da muss ich eben auch ein bisschen mehr Risiko gehen und muss eben sagen, ich investiere noch mal ein bisschen und mache den Moani-Deal und schiebe da Geld dahin, dann ist es so. Das wäre im Endeffekt aber was denke ich, die Verantwortlichen jetzt entscheiden müssen und nicht, wenn es dann, ja, ich sag mal, der 1.9. ist, dann haben wir alle ein Problem.
Ne? Ja, wobei aber ich glaube auch nicht, dass das so krass vom Moani-Deal irgendwie abhängt, ne? Weil es ist ja nicht so, als hätten wir bis jetzt keine Einnahmen generiert, ne? Also wir haben eine kleine Ablöse für Ache bekommen. Wir haben Geld für Ramay bekommen, hat keiner mit gerechnet. Wir haben Geld für So bekommen. Wir haben jetzt viel Geld für Lindström bekommen. Also da sind schon so, keine Ahnung, 40, 50 Millionen, die reingekommen sind. Und die Transfers, die wir bislang getätigt haben, also was bis jetzt dazugekommen ist, das ist ja auch alles nix Teures gewesen. Ne?
Aber war nicht auch die Aussage vor der Saison, dass wir einen Transferüberschuss von 20 Millionen dieses Jahr erwirtschaften müssen, einfach um Kosten und Gedöns irgendwie abzufangen?
Ja, jetzt müssen wir überhaupt erstmal Transfers wieder tätigen.
Ja.
Ne? Also bin ich noch gar nicht bei Überschuss erwirtschaften, sondern
Ich weiß, was
Im
du
Moment
meinst,
haben
Alex,
wir mehr,
auf jeden Fall.
Haben wir mehr eingenommen, wie wir ausgegeben haben, das ist schon mal... Das ist schon mal okay, aber muss halt schon noch ein bisschen was passieren. Und ich glaube nicht, dass das alles nur von Moani abhängt. Mhm. So, und ich sag mal, die besten Deals, die haben wir ja fast sogar auch umsonst gemacht, ne? Also Mamouche kam ablösefrei, Skiri kam ablösefrei, Koch, weiß nicht, haben wir da eine Leihgebühr? Also das hat ja auch erstmal kein großes Geld gekostet.
Ja, ja.
Was ein bisschen teurer war halt Pacho und relativ teuer war dann auch, wenn man im Verhältnis zu den anderen sich das anguckt, auch noch Hugo Larsson. Aber das...
Ja.
Das war ja,
du
war
weißt
ja
halt
relativ.
Nicht, was an Handgeld geflossen ist.
Ja.
Ne? Normalerweise
ja, du
hast du ja immer.
Du hast auch noch die Ablöse für Ebimbe gehabt.
Ja, aber das waren ja auch, keine
Knauf,
Ahnung, was
oder?
Waren das? 4, 5, genau, aber das waren ja beides 4, 5 Millionen oder so. Das war ja auch alles so im, wie lapidar man das sagt, ne? Im einstelligen Millionenbereich. Peanuts.
Genau. Ich glaube, für Ebimbe
genau,
war es mehr, aber ja.
Ich denke aber schon, in dem Sinne, Spieler, die uns weiterbringen würden, kosten wahrscheinlich auch aktuell dann eben deutlich mehr. Und da bist du dann halt schnell bei 30, 40 Millionen, die wir jetzt investieren müssten, um den nächsten Schritt zu gehen. Das sind wir anscheinend nicht bereit, können es vielleicht auch nicht ohne den Muani-Deal. Deshalb könnte es schon sein, dass das irgendwie mit zusammenhängt. Ich denke nämlich, die Spieler, die du so, ich sag mal, wie du sagst, für Peanuts oder für kleines Geld, alles unter 10
das
Millionen.
Durch.
Der, genau, der Markt ist da, glaube ich, wirklich abgefrühstückt. Da sind wir jetzt wahrscheinlich in Bereichen 30, 40 Millionen. Da muss die Eintracht sich einfach im Klaren sein, will ich das gehen? Und ich denke, du musst es entweder gehen, um den nächsten Schritt machen zu können. Hat natürlich auch immer das Risiko, ja, im Endeffekt kann es auch böse in die Hose gehen. Dann stehen wir natürlich schlecht da. Aber
ist schon krass, ne, wenn man sich einfach mal überlegt, was für Zahlen wir mittlerweile auch einfach reden, ne? Also als wir mit diesem Podcast relativ am Anfang standen, haben wir den Kayo-Deal hier, wow, krass, also 3,8 Millionen hier in die Hand zu nehmen, wuhu, das war schon hart, ne? So 10 Jahre später hat sich das Ganze verzehnfacht. Da ist
Stimmt, der Core-Deal auch, ne, als mit einer der teuersten hier mit 9 Millionen oder sowas.
Wobei bei Core waren wir nicht so wie bei Kayo mit diesem, boah, wir haben irgendwie einen guten Spieler verpflichtet.
Stimmt.
Bei Core war es eher, seid ihr denn mit von allen guten Geistern verlassen, dass ihr die Kohle für den Spieler ausgibt?
Ja.
Wobei man sagen muss, der hat uns jetzt im Spiel gegen Mainz schon ordentlich Nerven gekostet.
Das hat er auf jeden Fall, ja.
Also, ich glaube, da ist er gut unterwegs, aber klar, das war damals ein bisschen arg übertrieben. Ja, aber ich glaube, was wir zu den Transfers dann sagen können, ist, dass wir es noch nicht wissen und dass das sehr eklig und sehr nervig ist und dass uns, glaube ich, bei uns allen, wir haben ja letzte Woche auch mit Basti drüber gesprochen und jetzt hier auch nochmal, dass das alles ganz gewaltig irgendwie an den Nerven zerrt.
Oh ja.
Und dass wir alle sehr froh sind, wenn es Freitagabend 18 Uhr irgendwas ist. Wir wissen, beim DFB hat jetzt gerade einer das Faxgerät ausgeschaltet und da passiert jetzt einfach nichts mehr und das ist jetzt der, ja, ob wir dann schon wissen, wie der Kader aussieht, das kann auch sein, dass dann noch später die Pressemitteilungen kommen, aber sagen wir mal so, Samstagmorgen aufstehen, aufs Handy gucken, wissen, okay, das ist jetzt der Kader.
Wobei mir tatsächlich schon deutlich früher ein Stein vom Herzen fällt, wenn wir am Donnerstag einen Deckel auf dieses internationale Ding machen.
Du willst über dieses internationale Ding sprechen. Gut, dann lass uns über dieses...
Ich hab echt Schiss davor.
Ja, dann lass uns über dieses internationale Ding sprechen. Ich glaube, zur Einstimmung sollten wir hier mal jemanden zu Wort kommen lassen, der letzte Woche vor Ort war. Wir hatten es ja angedeutet, Basti kann heute leider nicht da sein, weil er irgendwo zwischen... Podcast-Aufnahmen, Konzerten und anderen Dingen irgendwie unterwegs ist. Aber wo er genau ist und wie diese Reise nach Sofia war, da hatte ich ihn gebeten, uns mal eine kleine Sprachnachricht zu schicken. Die geht 2,5 Minuten, die würde ich jetzt hier mal abspielen und dann können wir über deine Ängste sprechen, Alex.
Top.
Okay?
Ja, liebe Grüße in die Runde. Ich befinde mich aktuell tatsächlich wieder in Frankfurt. Wenn das ein weiter Weg hierhin war aus Sofia zurück. Reise komme ich gleich. Erstmal muss ich sagen, das war ein richtig geiles Erlebnis dort. Ich war mit Lossi und Reich und Rasch dort unterwegs. Und es war schon alles sehr beeindruckend, muss man sagen. Also Levski Sofia ist ja quasi das Bayern München aus Bulgarien, die jetzt aber länger nichts gewonnen haben. So, seit 2009 haben die, glaube ich, keinen Titel mehr geholt und sind jetzt ein bisschen abgerutscht, weil Ludo Goretz mit bisschen Mafia-Money dort bisschen das Geschehen bestimmt. Aber nichtsdestotrotz siehst du, wie emotional verwurzelt dieser Verein in dieser Stadt ist. Und diese Stadt ist auch wunderschön, muss man schon sagen. Ich war fast zu kurz dort. Wir sind ja nur rein-raus-mäßig dort hingefahren und angereist. Aber trotzdem hat das Eindruck hinterlassen. Wir waren im selben Hotel wie die Mannschaft von Levski Sofia. Das war auch ganz lustig. Nette Jungs auf jeden Fall dabei. Viele, viele junge Spieler. Und du hast schon gesehen, so, oh, also das wird auf gar keinen Fall ein Spaziergang, weil man irgendwie schon bei dem Frühstück und Mannschaftsessen von denen gemerkt hat, die haben richtig Bock, weil das für die natürlich finanziell auch viel bedeutet. Darf man nicht vergessen. Für die sind 3,5 Millionen, die quasi die Conference League Gruppenphase garantiert, viel, viel, viel Geld. Und dementsprechend motiviert waren die. Das Stadion, wunderschön, oldschool halt. Kein Dach und trotzdem haben es die Heimfans geschafft, unglaubliche Stimmung dort zu machen. Also da gab es keinen Fanblock, sondern das ganze Stadion war ein Fanblock. Ja, Polizei war auch einigermaßen entspannt. Es war alles einigermaßen reibungslos dort verlaufen. Also alle Horrorszenarien haben sich natürlich mal wieder nicht bewahrheitet. Wir waren dann dort im Auswärtsblock mit gut 1000 Leuten. Und ja, für die Kurzfristigkeit, glaube ich, von dieser Reise und dass jetzt noch Ferienzeit ist, war das ganz okay. Auch wenn das ein bisschen nach Ausrede klingt. Merke ich, während ich sage, Leute, was ist los mit euch? Warum sind da nur 1000 scheiß Eventis? Aber die, die da waren, hatten Bock. Und das ist ja auch manchmal ganz geil, wenn du weißt, okay, du bist jetzt hier nicht mit 10.000 Leuten, wo 5.000 Bock haben und 5.000 Eventis dabei sind, sondern da waren 1.000 Leute, die richtig Bock hatten. Und die Stimmung war geil, es hat Bock gemacht. Das Spiel nicht. Aber da werdet ihr ja wahrscheinlich noch drüber sprechen und habt ihr schon drüber geredet, dass das momentan allgemein so ein bisschen das Problem ist. Also das Spiel hat sich nicht unterschieden von denen gegen Darmstadt und gegen Mainz. Bevor ich jetzt euch hier eine Frikadelle ans Ohr laber, kündige ich an, dass ich diese Rückreise-Story einfach nächste Folge erzähle, weil die war tatsächlich spektakulär. Wer es nicht abwarten kann, soll 93 hören. Ansonsten liebe Grüße und mau mau. Ciao, ciao.
Ja, also Rückreise-Story kann ich sehr empfehlen, aber...
Hast du 93 gehört oder was?
Ja, habe ich. Ah. Genau. Ja, spielerisch wird das, glaube ich, echt eine Herausforderung. Also ich fand, du hast schon, wie Basti sagt, im Hinspiel gemerkt, die Mannschaft ist motiviert. Die haben vor allen Dingen eins, was uns total abgeht, und da hatten wir vorhin ja schon drüber mehrfach gesprochen, die haben Geschwindigkeit.
Oh ja.
Also die haben richtig viel Speed, was dieser Welten da irgendwie auf den Außenbahnen abgerissen hat. Man könnte behaupten, das war um Welten besser. Haha. Und wenn man mal auch guckt, also
du hast dir damit die Einladung in den Rasenfunk verdient.
Ja, der Max hat mir ja gesagt, er will jetzt irgendwie seriöser werden. Ich habe ihn dafür schon sehr kritisiert. Das kann ich überhaupt nicht verstehen.
Ja, Seriosität ist auch nichts, womit ich kann.
Ja, also ich meine, wir müssen auch in der Finanzierungsspielbetrachtung sagen, wir hatten verdammt Glück, dass irgendwie Ronaldo, den wir ja letzte Woche noch irgendwie belächelt haben, weil wir gesagt haben, es ist nicht der richtige Ronaldo, dass es dann trotzdem schafft, obwohl der Ball quasi schon hinter der Linie ist, ihn aber auf dieser Torlinie nochmal quer zu legen, sodass Trapp den halten kann. Also da musst du schon echt irgendwie Gefühl im Fuß haben, dass du das hinkriegst. Aber wir hätten uns halt auch echt nicht beschweren können, wenn wir in diesem Spiel da deutlich früher irgendwie in Rückstand geraten. Dass das am Ende natürlich dann durch diesen fabelhaften Kayo-ähnlichen Schuss irgendwie zustande kommt, das ist halt schon einfach Wahnsinn. Aber es gibt ja so ein bisschen auch einen Ausblick, was da in diesem Rückspiel passiert. Die werden hoch motiviert sein. Ja. Die werden mit voller Kapelle anreisen. Also da ist, glaube ich, keine einzige Karte irgendwie frei. Die werden da richtig Stimmung machen. Der Unterrang bei uns ist gesperrt. Also es kann auch durchaus einfach sein, dass es dann auch stimmungstechnisch ausgeglichener ist. Und die werden halt beißen und fighten und ziehen und kratzen und was weiß ich. Also das wird richtig hart.
Und ja, nee. Also stimmungsmäßig, da musst du jetzt mal widersprechen. Also wir sind hier schon zu Hause, ne? So, und nur weil der Unterrang gesperrt ist, heißt das ja nicht, dass die ganzen Leute zu Hause sind. Das bedeutet nur für mich im Oberrang, dass für mich ein bisschen eng wird.
So. Ja, und dass du halt einfach mehr Support machen musst, Alex. Sag's doch, wie es
ist. Das ist ja sowieso ein Gerücht, ne? Also wenn ich nochmal unten durchs Megafon höre, Oberrang, mach's Maul auf. Das macht mich ja, jedes Spiel macht mich das ja wütend. Ich gehe nach Hause und hab Halsschmerzen, weil ich geschrien hab. Und dann brüllt mich die ganze Zeit von unten jemand an und sagt, Oberrang, mach's Maul auf. Ja, ja, kann ich sowieso dann leiden wie Bauchweh.
Dann nimmst du halt mal irgendwie die Dritten raus und wirfst du dem an den Kopf.
Ich trau mich nicht. Der ist stark.
Ja.
Ja, genau, also ich glaube, stimmungsmäßig werden wir uns da nicht die Wurst vom Brot nehmen lassen, da bin ich jetzt einfach mal ganz, ganz überzeugt von, aber spielerisch wird's halt schon schwer, und was wir in den letzten zwei Spielen gegen Mainz und auch gegen Darmstadt abgeliefert haben, war offensiv einfach ein Armutszeugnis, ne?
Ja,
und die Chancen, dass wir das am Donnerstag verkacken, die stehen nicht so schlecht.
Ja, bloß auch, und das hatte Basti ja auch in anderen Podcast- und Podcast-ähnlichen Produktionen auch schon mal angemerkt, und ich möchte das ja auch nochmal anmerken, wir haben uns sehr gefreut über diesen erarbeiteten, in Anführungszeichen, dreckigen Sieg gegen Darmstadt, aber wenn du halt auch einfach siehst, dass ein Union, die halt auch einfach haushoch irgendwie wegspielt, sogar mit einem Mann weniger, dann relativiert das schon auch das Ergebnis von einer Woche durchaus,
ja,
so ein bisschen.
Safe.
Ja. Und dann können wir uns da jetzt auch nicht drauf ausruhen und müssen halt einfach sagen, im Verhältnis gesehen ist das, was wir da gerade spielerisch abliefern, echt schlecht.
Ja, und es war ja auch nicht so, dass Mainz irgendwie ein Offensivfeuerwerk bei uns abgebrannt hat oder uns das Leben zur Hölle gemacht hat. So, ne? Die haben halt.
Die haben uns schon das Leben schon zur Hölle gemacht, aber wir hätten das halt auch, wenn wir einfach uns mal auf den Hosenboden gesetzt hätten,
ja,
dann hätten wir da halt auch es einfach nicht so weit kommen lassen können. Ich meine, da sind wir selbst dran schuld, dass wir uns da in diese Bredouille gebracht haben.
Mainz war ja noch schlimmer, weil du ja, glaube ich, bis zur Halbzeit null Torschüsse hattest. Ich meine, diese Expected Goals-Wertung war einfach, das habe ich selten gesehen, dass da wirklich mal eine Null steht.
Ja, aber da war ja null, auch nichts. Ne? Also wir haben ja keine Offensivaktion zu Ende gespielt, weil wir halt einfach irgendwie kein Gefühl dafür hatten, wo läuft der Mitspieler hin, uns ständig irgendwie verrannt haben, unnötig ins Dribbling gegangen sind, in der Mitte, in der Zentrale vom Spielfeld, wo wir doch eigentlich wussten, dass die uns da die Räume eng machen werden, wo es überhaupt keinen Sinn macht, da jetzt ins Dribbling irgendwie zu gehen. Also das wird halt richtig, richtig öckelig.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich, gegen Sofia muss man ja sagen, was gefehlt hat, ist die Präzision. Was da war, waren diese Bälle, woraus ja auch, ich sag mal, das Tor war natürlich Abpraller und dann eben schön nochmal reingebracht den Ball, und Kolomouani hat das natürlich super gemacht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir den Platz auch wieder im Rückspiel haben werden. Wir müssen ihn natürlich dann auch entsprechend nutzen und die Bälle müssen einfach ein bisschen präziser gespielt werden. Dann glaube ich, haben wir da schon Chancen, denn es ist und bleibt Levski Sofia und kein, Bayern oder was weiß ich, das ist schon machbar.
Ja, du hast doch gerade gehört, das ist das Bayern Bulgariens.
Das ist auch gut so und alles schön, aber die haben auch ewig nichts gewonnen und sind auch junge Spieler, ja, auf jeden Fall, die sind auch heiß drauf, aber auch die müssen jetzt sehen, gut gespielt, aber verloren gegen die Eintracht, die waren eben ein bisschen besser und individuelle Klasse muss ich durchsetzen. Das muss ja einfach passieren und wir wollen es auch nicht zu schlecht reden oder die zu stark reden, sondern es ist so, wir müssen einfach wieder Präzision ins Spiel bekommen, das Tempo frühzeitig unterbrechen. Was auch komplett gefehlt hat, zum Beispiel in den letzten Spielen, war, dass man gescheites Gegenpressing auch gemacht wird. Ich weiß nicht, ob einfach ein Dino Toppmöller das nicht will, dass die Spieler zu früh ihr Pulver verschießen, sondern lieber den Ball dann kontrolliert entgegennehmen und dann daraus wieder aufbauen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das hast du ja auch gesehen vor dem, war es dann das Tor als Mamusch, hat er sich ihn selbst geholt gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. War das gegen Mainz das, wo er den Zweikampf dann gewinnt? Vorne ein bisschen aggressiver schon, direkt im Pressing drauf. Das ist ein bisschen schade, dass wir das so momentan überhaupt nicht sehen, weil das ist eine sehr gute Chance, gerade gegen so ein junges Team, die sonst, wenn sie ins Laufen kommen, sehr schnell Tempo aufnehmen. Dann musst du eben das schon früh unterbinden. Und da fordere ich auch von Toppmöller, das zu erkennen und ein bisschen drauf zu reagieren. Das hat mir momentan noch ein bisschen gefehlt. Ansonsten sehe ich da schon gute Chancen, dass wir am Donnerstag auch in die Gruppenphase einziehen. Und von der Lautstärke her, René, da muss ich auch nochmal sagen, also also bitte. Wir sind immer noch in Frankfurt und die Eintracht ist immer noch das Geilste, was es gibt von Fans.
Das stelle ich ja auch überhaupt nicht in Frage, aber ich glaube, so ähnlich motiviert wie die Mannschaft ist, werden auch die Fenster sein und die werden schon richtig Gas da auch geben. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Pressing und frühes Gegenpressing fände ich, glaube ich, schon auch wichtig. Du hast es ja auch gerade eben ergänzenderweise richtig gesagt. Das ist eine junge Mannschaft. Die stehen natürlich auch unter einem gewissen Erwartungsdruck oder die schaffen sich selbst diesen Erwartungsdruck. Wenn du die halt früh presst und sie so ein bisschen zu Fehlern zwingst, dann glaube ich schon, dass uns das helfen kann, weil diese Fehler werden dann halt auch irgendwie kommen. Das bedeutet aber auch, dass wir auf unserer Seite auch die Ruhe brauchen, das halt immer wieder durchzuziehen, sie immer wieder unter Druck zu setzen, bis diese Fehler halt einfach kommen. Und wenn ich mir dann angucke, wie wir halt auch gegen Mainz gespielt haben, wenn ich mir dann die Außenbahn wieder angucke mit einem Knauf, dann glaube ich nicht, dass wir diese Ruhe und diese Konstanz dann da drin haben. Und das ist das, was mir einfach Sorge bereitet.
Ja, war aber auch nach den Einwechslungen, ihr habt das vorhin schön gesagt gehabt, 70. Minute, als du dann eben Buta, Ebimbe insbesondere auch, als die Spieler kamen, auch ein Aaronson, das ist schon, da war eine andere Spielphilosophie auch ein bisschen auf dem Platz. Das war dieses etwas frühere Herangehen. Und das ist doch eigentlich das, was jetzt erkannt werden muss. Hier muss im Endeffekt ein bisschen die Statik des Spiels verändert werden. Und du sagst es, sobald du im Endeffekt ordentlich Druck aufbauen kannst, Gegenpressing früh machen kannst, den Ball gewinnst, ist der Weg auch kürzer zum Tor. Das ist ja oft unser Problem. Bis wir mal vorne sind, bis dahin ist alles schön gespielt und dann die letzten Pässe passen nicht. Genau. Also ich denke schon, dass da was gehen kann.
Da hätte ich mal eine Frage an euch. Warum, und das ist mir jetzt in diesen Spielen aufgefallen, mein klar, wir hatten jetzt gesagt, Skiri, alleiniger Sechser, aber hat er nicht auch in Köln eine andere Rolle gespielt? War der da nicht auch mehr irgendwie dann auch in diesem frühen Gegenpressing unterwegs und war nicht auch ein ganz großer Faktor, weswegen man auch so froh war, Skiri zu holen, dass er auch unwahrscheinlich laufstark ist? Warum setzt denn dann ein Topmöller quasi als diesen statischen Sechser an, wenn ich doch da eigentlich einen Spieler habe, der genau diese Punkte bringt, dass er einfach konstant laufen kann, dass er diese Wege geht, dass der auch in der Lage ist, uns weiter vorne den Ball zu erobern? Warum macht Topmöller das? Warum setzt er den so statisch auf dieser Sechserposition ein? Habt ihr eine Idee?
Also die Sechserposition alleine zu spielen ist alles andere als statisch, ne?
Ja, aber
also
wenn du alleine auf der Mainz war er doch nicht alleine.
Nee, aber du hast ja gerade gesagt, warum setzt er ihn so statisch alleine auf die Sechserposition, ne? Also
ja, okay.
Auf der Sechs musst du immer rennen wie ein Tier, weil du musst den Weg mit nach vorne gehen, du musst den Weg mit nach hinten gehen, du hilfst bei den Innenverteidigern aus, du musst mit nach links, nach rechts verschieben. Also das ist eine der laufintensivsten Positionen, die du auf dem Spielfeld hast. Von daher ist es mehr als gerechtfertigt, da einen laufstarken Mann zu holen. Ich glaube, dass Skiri sich aber auch gewünscht hat, oder ich glaube, ich habe es in einem Interview gelesen, gehört, dass das eine Absprache auch war, dass ihn das sehr gereizt hat und das mit einer der Gründe war, warum er zur Eintracht gekommen ist, weil es ihm gefällt, dass Topmöller phasenweise nur mit einem Sechser spielen will und er ihm die Position zutraut. Und wenn du alleine auf der Sechs bist, hast du eine riesen Verantwortung, weil du bist der letzte, du bist oft der letzte Mann vor den Innenverteidigern. Ne? Du hast zwei hochstehende Außen, die da sind, dann hast du hinter dir noch die Innenverteidiger, wo du teilweise mit dann irgendwie in die, dass du eine Viererkette bilden kannst, mit hinten reinrücken musst. Mhm. Du bist alleine da, du musst immer wieder gucken, dass du auch dirigierst und Leute deine Position mit übernehmen, für dich mit vorrücken, wenn du mal einen Angriff mit nach vorne mitgestaltest. Also das ist schon eine, wenn du das alleine spielst, das ist eine extrem verantwortungsvolle Position, und dass ihn das reizt, das zu machen und für ihn das auch nochmal einen Entwicklungsschritt bedeuten kann, kann ich mir schon vorstellen. Und das Geile ist ja, wenn du jemanden hast, der die Position alleine spielen kann, dann gibt dir das ja viel mehr Möglichkeiten, nach vorne in die Offensive noch jemanden reinzusetzen, weil du hast dadurch eine Position mehr vorne geschaffen. So, und jetzt haben wir diese Option und haben jemanden, der das alleine hinkriegt, und dann kommt so ein knaller Gegner wie Mainz. Und dann sagen wir, ah nee, die Option ziehen wir nicht. Wir machen lieber einen zweiten auf die Sechs und dafür vorne nicht so viel. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht.
Ja, stimmt.
Also, ja, nee. Also wenn ich sowas sehe, dann ist bei mir nur Homer Simpson mit dem beckenschlagenden Äffchen im Kopf.
So. Kann ich mir bei dir richtig gut vorstellen.
Ja, da tut sich nicht mehr so viel.
Ja, okay.
Ich hätte auch lieber die Raute davor dann gesehen, auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir mit einem Achter, klassischer Achter, der ein bisschen Zug nach vorne noch hat. Ist aber, wie du sagst, es scheint von der Philosophie, ich weiß gar nicht, ob Topmöller selbst weiß, was er momentan spielen lassen will. Ihr sagt das zu dem, was bisher gesagt wurde, was er sich vorstellt, was die Eintracht spielen soll. Dieses One-Touch schnell nach vorne, Spieler überspielen, totaler Zug zum Tor. sind wir
aber alle hat er das wirklich gesagt oder ist das einfach ein Skript, was wir bei jeder Trainervorstellung neu vorgelegt bekommen? Weil attraktiven Offensivfußball und Standards höre ich jedes Mal. Gemacht hat's noch keiner.
Ja, die Frage ist natürlich, wie definierst du attraktiven Offensivfußball? Ne?
Ja, nicht mit Jakic und Skiri auf der 6 gegen Mainz.
Das stimmt. Aber die Philosophie war ja nicht, beispielsweise hätte auch sagen können, ich will voll Pressing spielen, wir wollen sofort den Ball, wir wollen sofort wieder den Ball haben und wollen nach vorne, ab der ersten Reihe muss der Stürmer muss schon unser erster Verteidiger sein. Hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wir wollen den Ball kontrollieren, wir wollen dann ein schnelles Spiel machen, wir wollen schnell den Ball weiterleiten, eine Passbewegung, so habe ich es zumindest verstanden. Ob das dann, wie gesagt, in ein, zwei, ich sag jetzt mal, Pressekonferenzen kam es ja auch so raus, dass er unzufrieden war, dass es im Endeffekt ein bisschen alles schneller hätte gehen müssen, dass die Spieler den Ball zu lang gehalten haben, weiß ich nicht. Im Endeffekt ist das so. Ich denke, das passt ihm selbst auch nicht, was er da momentan sieht. Die Frage ist, woran liegt es? Ist es das Personal, was da ist? Das wäre eine absolute Katastrophe. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich denke einfach, dass es entweder noch Zeit braucht, weil die Spieler natürlich auch sich erstmal finden müssen und die da waren, natürlich auch klassisch vielleicht was anderes gewohnt waren, bei ihren Vereinen auch. Es ist aber... Ich würde mir wünschen, also es klingt prinzipiell gar nicht verkehrt, was er machen will. Eine gewisse Statik hier reinzubringen ist auch in Ordnung, aber umso dynamischer du auf den jeweiligen Gegner das anpassen kannst, und du sagst es, Alex, die dynamische Anpassung kann nicht sein, dass ich sage, ich habe Angst vor Mainz und stelle Jakic auf die Doppelsechs mit rein, sondern eher... Ich verlagere dieses ganze System etwas und lasse früher pressen oder ich versuche noch mehr Offensivkraft nach vorne reinzubringen. Denn die Defensive, da habt ihr es ja schon richtig gesagt, die muss jetzt sich langsam eingespielt sein, auch hinten. Zumindest Koch und Pacho, die spielen ja jetzt doch schon das ein oder andere Spiel zusammen. Klar, eine Position variiert hier ein bisschen, aber da ist schon eine Eingespieltheit da und vorne auch. Ein Götze, Muani, gut, das ist jetzt natürlich so ein Ding. Skiri ist auch dabei, Marmoush hat ein gutes Spiel gemacht. Also so eine gewisse Grundstruktur scheint ja da zu sein. Aber vom Grundprinzip her, was gespielt werden soll, das kann ich hier noch nicht erkennen. Ich kann nicht erkennen, das, was zumindest ich so verstanden habe aus den Interviews und aus den Papieren, die man so gelesen hat, das erkenne ich hier überhaupt nicht. Und das, ich weiß nicht, geht euch das auch ähnlich? Oder sehe ich vielleicht was nicht und ihr sagt, Dennis, mach doch die Augen auf, Junge. Dann sieht
dir
das.
Fehlt ja komplett Expertise.
Das war schön, ja.
Nee, gebe ich dir zu 100% recht.
Ja, ich auch.
Aber weißt du halt auch nicht, ne? Ja, das ist halt alles gerade nichts Genaues, weiß man. Liegt's am Kader, der ist aber ja eh noch nicht komplett, will er das nicht spielen lassen, weil, ach, was weiß denn ich. Ich will, dass wir Donnerstagabend gewinnen und ich will, dass Freitag ist.
Ja.
Ja, das am Donnerstag, Leute, müssen wir jetzt nochmal sagen, das musst du gewinnen. Das hat einerseits für die Fans ein wichtiger Anspruch, hier nochmal die schöne Conference-Fahrten zu machen. Das bringt eine ganz andere Stimmung in dieses Gesamtkonstrukt Eintracht Frankfurt und Umgebung. Das ist für uns was Tolles. Finanziell ist es auch nicht unattraktiv, auch wenn es immer heißt, der Schrott, was wollt ihr damit? Es kostet nur Zeit.
Naja, ich hab's
ja gesagt, der Basti hat's gesagt, mit 3,5 Millionen Antrittsprämie und so weiter, ist jetzt nicht viel, ne, für die Gruppenphase. Aber es ist definitiv was dich wieder, die Leute können sich ins Schaufenster stellen. Du siehst wieder international, trotzdem, es wird immer weiter aufgewertet. Fernsehgelder, Koeffizient, du hast es richtig angesprochen, René.
Ja, und auch die ganzen anderen Nebenkosten, die da noch, oder Nebeneinnahmen, die da noch drin sind. Du hast wieder Sponsorengelder, du hast Fernsehübertragungen etc. Du hast dann auch wieder irgendwie Merchandise, den du verkaufen kannst. Jetzt haben sie hier das Europa-Trikot vorgestellt. Jetzt stell dir mal vor, du hast heute das Europa-Trikot festgestellt und dann ist am Donnerstag nichts mehr mit Europa. Hast du auch einen Ladenhüter.
Das ist richtig. Wobei, es ist schon schön, ne?
Es ist schon schön, ja. Schon aber schön. Ne,
aber ich würde es auch gern getragen sehen.
Richtig, so. Also da ist halt schon auch noch so Nebenprodukte, mit denen du einfach dann auch Geld einnimmst, wenn du nochmal diese weiteren Europaspiele da einlöst.
Ja, genau. Also Donnerstag muss, und irgendwie ja. müssen wir es jetzt auch ein bisschen hinbekommen, neben allem Lamentieren, was wir hier so haben, irgendwie ein bisschen positive Stimmung reinbringen, ne? Weil, also du willst ja, du kommst ja mit Sicherheit gleich schon mit deinen Tipps um die Ecke und so.
Nee, erstmal werde ich mit der Aufstellung kommen.
Genau. Aber wir müssen jetzt mal, also ich will jetzt auch einfach mal positiv sein.
Ja, dann
ich will Donnerstag einen geilen Abend haben. Ich sage, kann ich ein geiles Spiel sehen? Ich will einfach gewinnen, Mann.
Ja, dann mach doch jetzt mal eine geile Aufstellung, Alex.
Eieiei. Was weiß denn ich, wer da ist? Das ist ja auch alles nicht so einfach. Genau, fangen wir mal an.
Ein paar wissen wir, dass sie da sind. Also ein Trapp wird auf
Santos
jeden Fall
Santos wird nicht im Tor stehen. Ich lehne mich aus dem Fenster.
Ja, also Trapp wird da sein.
Trapp wird im Tor stehen.
Pacho
wird
da sein.
Ich muss ganz
sein.
Ehrlich sagen, genau, Pacho, Koch und Smolcic fand ich nicht schlecht. Ich habe mich das letzte Mal noch arg für Tuta eingesetzt,
ja,
der im darauffolgenden Spiel auch, ich glaube, direkt in den ersten 5 Minuten den ersten Bock geschossen hat.
Ja, zwei.
Wo ich mir dachte, ja, das passiert, wann immer ich irgendwas im Podcast laut sage, dass mir was nicht gefällt. Ja,
also
genau, deswegen,
du sagst Pacho, Smolcic, Koch in der Verteidigung. Dennis, bist du da meinungstechnisch anders aufgestellt oder gehst du damit?
Ja, nein, bin ich anders aufgestellt. Smolcic, da fehlt mir das Tempo. Gerade was wir gesagt haben, wo Sofia ja wirklich ordentlich Speed mitbringt, da will ich eigentlich lieber einen Tuta sehen. Auch also, wenn er die Patzer hat, er hat aber die Erfahrung. Ich
Koch,
würde Tuta lieber.
Koch in der Mitte und Tuta dann auf rechts.
Wieder wie beim Hinspiel, ja. Genau.
Ja, okay.
Einfach dem Tempo geschuldet. Ihr habt ja recht, Smolcic. Ich will den auch nicht hier im Bashing und der kann nichts, sondern das ist einfach nur jetzt, Tuta hat die Erfahrung, Tuta hat jetzt eine Pause nochmal gehabt, Tuta hat ein bisschen mehr Tempo. Ich hoffe einfach, dass jetzt sich nicht da die Riesenböcke einschleichen und dann kann er uns, glaube ich, da auch noch gut weiterhelfen. Und es wird ihm definitiv auch für Selbstbewusstsein mal helfen und vielleicht diesen Knoten platzen lassen, wenn er hier ein gutes Spiel, sich international Abendspiel, Flutlichtspiel, wie man so schön sagt, zeigen kann, ist das, glaube ich, schon eine gute Sache. Wird mir, wenn das für euch okay ist, gerne mit Pacho, Koch und Tuta.
Ich hab's mal so als Option mit aufgeschrieben. Ich wäre aber auch so ein bisschen eher
Smolcic.
bei der Alex-Variante.
Oder Hasebe.
Nee. Du kannst jetzt
wobei
nicht,
Hasebe
du,
eh fit, krank, oder?
Hasebe eh fit, krank. Pace-technisch,
Pace ist bei Hasebe egal. Hasebe hat auch.
Der ist mit seinen
39
immer noch dreimal schneller als wir alle drei zusammen.
Stellungsspiel, genau.
Ich wollte gerade sagen, der weiß, wo der Walton ist, bevor der selber weiß, wo der ist.
Ja, ja, der spielt den im Stand schwindlig, das glaube ich auch, aber ich habe es oft genug gesagt, ich glaube, Smolcic kann richtig viel. Er hatte nur noch nicht die Gelegenheit, das zu zeigen. Und
okay.
Es ist auch so ein bisschen Frust, weil mich Tuta auch gerade im Hinspiel gegen Sofia richtig aufgeregt hat.
Ja, das war schon ätzend, das stimmt ja.
Ja. Okay, dann.
Aber hat er auch was gut zu machen? Seht's mal so, er hat auch wieder was gut zu machen, Tuta.
Ja.
Spricht doch eher für ihn.
I don't trust den Tuta. Zumindest nicht im Moment. Dann
weiter
lass
geht's.
Mal weiter nach vorne gehen. Skiri
genau.
auf der 6?
Gibt jetzt zwei Optionen für mich. Entweder wir wählen die defensive Variante auf der 6. Mit Skiri und Jakic.
Nein.
Dann wären meine Außen mit Knauf und Hauge besetzt.
Okay.
Und Marmoush, Götze und Muani würde ich so belassen.
Ja.
Wenn wir mit Skiri auf der alleinigen 6 gehen,
ja,
bleiben meine Außen Knauf und Hauge. Und stattdessen kommt Aaronson rein. Ich will da vorne
was ist
einfach.
Mit der Bimbe? Warum stellst du denn die Bimbe nicht?
Wenn ich das jetzt sag, ne? Ich bin noch kein großer Ebimbe-Fan.
Ehrlich? Okay.
Ja,
Hatte ich im Intro gesagt, ja, irgendwie Fußballfachwissen? Also ich glaube, das revidiere ich wieder. Was ist denn wieder bei dir irgendwie falsch gelaufen?
Also ich muss sagen, ich würde deutlich lieber statt Hauge dann gerne Knauf auf links und Ebimbe dann rechts. Das
da bin ich dabei.
So ein
What? Da bin ich dabei. Aber was heißt, ich bin kein großer Ebimbe-Fan. Das ist jetzt auch übertrieben, ne? Also der hat ja auch in der Mitte, da weiß ich nicht, bin ich noch nicht warm geworden mit. Aber auf der Außen komme ich drauf klar.
Also ich denke mal, René hätten gerne auf der 8 gesehen, oder?
Ich bin hat seit 5 Minuten Schnappatmung.
Ich habe seit 5 Minuten hier eine Aufstellung. ich bin so ein bisschen unentschieden. Das ist tatsächlich so meine Position. Ich fand, Ebimbe hat das im Hinspiel auf der rechten Außenbahn sehr gut gemacht. Ich fand, der ist da gut reingestartet, der war da immer anspielbar. Er hat halt einfach nicht die Geschwindigkeit. Und gerade, weil er dann quasi die linke Seite Sofia quasi auch defensiv mit unterstützen müsste, und das ist ja genau die Seite, wo Welten irgendwie unterwegs ist, fehlte mir da irgendwie so ein bisschen die Geschwindigkeit im Weg nach hinten. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Also für mich ist klar, dass Ebimbe spielt. Ich zweifle oder ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, was die Position tatsächlich angeht. In meiner Aufstellung, die ich jetzt hier mal hingebastelt habe, würde er tatsächlich in der Mitte als 8 neben Götze spielen und Skiri als alleinige 6.
Okay. Und dafür hast du auf den Außen dann Buta noch gestellt, oder?
Richtig, ich habe Hauge und Buta bei mir gestellt, weil Knauf hat mich gegen Mainz auch fürchterlich aufgeregt.
Ja, das ist auch so, aber in Knauf I trust, das wird wieder. Der braucht einfach 5-6 Spiele mal am Stück und dann läuft der wie ein Uhrwerk.
Der Knauf ist auch so wie für euch Smolcic, für mich. Ich glaube auch, dass das einer ist, der einfach ein bisschen Spielpraxis, mal ein gutes Spiel. Ich fand nämlich bis zu der, ich sag mal, sehr, sehr zweifelhaften gelb-roten Karte, weil das war natürlich echt unglücklich. War er nicht so super schlecht. Er hat natürlich immer noch nicht dieses, was wir von Knauf mal gesehen haben. Das ist hier das Problem, glaube ich. Das kann er momentan einfach immer noch nicht bringen. Aber er war eher für mich einer der besseren Spieler bis zu der Karte, bis zu den 2 Karten. Dementsprechend denke ich schon, könnte er für mich eine Rolle spielen. Also ich bin aber auch mit dem Buta. Wenn du sagst, ein Buta, und dafür hast du Hauge auf links gestellt.
Okay? Yes, sir. Also ich würde jetzt nicht mit einem Max da reingehen. Ich kann jetzt nicht sagen, von wegen, es geht jetzt hier irgendwie um die Wurst und wir haben uns gegen Mainz irgendwie beschwert, dass es zu defensiv ist. Also muss da schon ein bisschen mehr offensive Aktionen irgendwie reinbringen. Und da wäre für mich dann die logische Konsequenz gerade Hauge.
Okay. Naja, gut.
Ich glaube, meine Einstellung kommt doch einfach so, dass ich so total lost bin und einfach so random Leute reinstelle, wo ich sag, ja, von denen erhoffe ich mir irgendwie Einsatzwillen.
Ja.
Auch so. Kreativität will ich einfach mal sehen. So, also, ich habe wenig Argumente für, dagegen. Eigentlich bin ich tatsächlich gerade so, lass mal irgendwas probieren und dann sehen wir schon, wo es hinführt.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall mal gucken Knauf und Buta auf die Außen. Das wäre ja auch noch eine Option, dass du im Endeffekt Knauf auf links stellst und Buta dann rechts spielen lässt. Da hättest du auf beiden Seiten ein bisschen mehr Tempo. Das ist aber, wie Alex schon sagt, das ist wahrscheinlich jetzt einfach eine Geschmackssache. Ausprobieren, gucken. Aaronson und Gangkamp ist wahrscheinlich für die Startelf beides nichts, ne?
Boah. Also ich finde, Mamouche hat jetzt einfach auch in den letzten Spielen gezeigt, dass er richtig Bock hat und dass er auch Tore machen kann. Also den würde ich schon einfach jetzt spielen lassen. Das hat er sich meiner Meinung nach so ein bisschen verdient. Brauchst mir da jetzt auch nicht irgendwie mit Rotation und so weiter kommen. Also wir sind jetzt irgendwie in der zweiten Woche. Da muss jetzt noch nicht wirklich, da sollten die Körner noch irgendwie da sein.
Und nein, einspielen, du sagst das, ein bisschen einspielen ist hier eher wichtig, auf jeden Fall.
Ja, also den sehe ich dann schon. Ja, und wenn Moani noch da ist, dann musst du, glaube ich, auch Moani da spielen lassen.
Es ist ja sogar die Option noch da, dass Moani am Donnerstag noch spielt und am Freitag noch wechselt, ne? Also das ist ja auch nicht ausgeschlossen.
Ja, ist richtig. So, ist dann die Frage, ne, dann auch wiederum, ähnlich wie man es bei Götze dann ja hatte, wo man ja eigentlich schon bei Lindström, wo man ja eigentlich wusste, dass der Transfer mehr oder weniger safe ist und das eigentlich nur eine Unterschrift ist.
Dann sitzt.
Also ganz ehrlich, wenn da ein Spieler ist, wo irgendwie ein 100-Millionen-Preisschild, der hat das quasi schon um den Hals hängen, der hat schon den Brustbeutel um, wo schon die Scheine irgendwie drin sind. Das Risiko, da jetzt noch irgendwie eine Verletzung einzugehen, ist halt auch irgendwie schwierig. Ja.
Ich glaube aber, das wird bis zur letzten Sekunde wirklich offen sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch PSG pokert und dann vielleicht kurz vor Schluss nochmal sagt, pokern, okay, wir machen
die sollen
den
halt einfach die Kohle überweisen. 100 Millionen, das kratzt sie doch nicht mal irgendwie an der linken Arschbacke. Ob die Kohle auf dem Konto haben oder nicht, das fällt denen in 5 Wochen nicht auf.
Sicherlich viel Richtiges dran, ja.
Ja?
Ja, mit dem Tausch könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch was geht. Ist da nicht auch ein Problem mit der Fairplay-Regelung? Müssen die nicht irgendwie noch was auch in dem Bereich machen?
Ganz Paris ist ein Problem mit der Fairplay-Regelung, aber die Nummer machen wir jetzt nicht auf.
Naja.
Also, soweit ich das verstanden habe, war ja auch noch Unklarheit, weil auch irgendwie, das könnte tatsächlich mit dem Fairplay-Gedöns irgendwie ein Thema sein, dass die Eintracht gerne die Deals voneinander irgendwie getrennt hätte und PSG aber krampfhaft versucht, das irgendwie in einem zu machen, damit sie eben da irgendwie Fairplay-mäßig irgendwie hingehen müssen. Wobei wir auch realistisch sagen müssen, diese ganze Fairplay-Geschichte, who cares? Da ruft halt dann der Scheich irgendwie hier wen auch immer bei der UEFA an und dann guckt er rein zufällig aufs Konto und dann ist da irgendwie ein sechsstelliger Betrag aufgeplotzt und dann sagt er, was, Financial Fairplay, noch nie von gehört. Also das ist doch auch alles eine Farce vor dem Herrn.
Stimmt allerdings, ja.
Ja.
Nee, okay, gut, dann uns doch im Endeffekt mit der Ausstellung, die du ja auch schon entsprechend durchgegeben hattest, einfach mal probieren. Oder Alex, was meinst du?
Ja, genau.
Sehr schön. Dann haben wir ein bisschen eine Idee, eine Aufstellung. Dann hätte ich jetzt gerne von euch noch Ideen für den Ergebnistipp. Und Frau Alex, du darfst anfangen, weil du warst ja vorhin schon irgendwie bemüht, hier tippen zu wollen.
Ja, Wunsch ist der Vater des Gedanken, ne? Also ich glaube nicht, dass das ein Offensivfeuerwerk ist. Ich hoffe, dass wir mit einem 2-1 nach Hause gehen und das Ding einfach schaukeln, in die Gruppenphase einziehen und dann, nee, keine Ahnung, was, also jetzt die Quali für die Gruppenphase, ne?
Ja, genau.
Genau.
Und
Playoffs sozusagen.
Auf jeden Fall nächsten Spiele europäisch noch anstehen werden.
Ja. Dennis?
Ich sage 3-1 für die Eintracht.
Ich bin jetzt mal optimistisch und vertraue unserer Abwehr und sage 2-0.
Gut.
Tja, und dann haben wir am Sonntag noch dieses Köln-Spiel, da reden wir jetzt aber nicht mehr drüber. Erstens, weil Zeit ist so ein Thema gerade und zum anderen, wir wissen überhaupt nicht, welche Spieler am Sonntag noch da sind und wer da wohl irgendwie auf dem Platz stehen könnte und wer nicht. Von daher würde ich jetzt mal...
Tippen müssten wir aber trotzdem, ne?
Das Ding gegen Köln?
Ja, oder?
Ich weiß überhaupt nicht, ob wir noch einen Stürmer haben.
Ja, gut, dann tippst du halt kein Tor für die Eintracht.
komm, wir tippen 0-0, weil wir weder wissen, ob wir Sturm noch Abwehr haben.
Ja, doch, Abwehr haben wir. Also das wissen wir auf jeden Fall. Ob das
genau, in der Abwehr spielen Smolcic, Hasebe und Tuta.
Oh ja, Pacho und Kopp können.
Pacho meine Kopp ganze Expertise hier mal raushängen zu lassen.
Alex, das Schlimme ist, wenn das ist so fürchterlich, wenn wir das irgendwann in dieser Saison und das dann auch nicht nur ein Spiel, sondern über mehrere Spiele sehen würden, da muss man wirklich sagen, dann bitte
geb ich mein
noch
Geld
mal dran
zurück.
Denken.
Genau. Hänge ich mein Headset an den Nagel.
Danke für die Kaderplanung hier an dieser Stelle nochmal. Genau.
Das wird mich sogar noch nicht mal wundern, wenn wir das irgendwie sehen, aber okay, komm.
Mach schon mal eine Kapitelmarke für die Outtake-Folge am Ende des Jahres.
Ja. So, und dann bleibt einfach nur noch zu sagen, dass es eine verdammt eklig anstrengende Woche wird. Donnerstag Entscheidungsspiel über die Playoff. Je nachdem, wie das für uns ausgeht, Freitagmittag Auslosung, Gruppenphase, Conference League. Freitagabend Transferfenster Schluss. Und Sonntag dann Spiel gegen Köln. Also ich bin froh ein Stück weit, dass danach 2 Wochen Länderspielpause kommen, weil die brauche ich dann erstmal zum Durchatmen und zum Sortieren, wer da gerade sowieso überhaupt noch irgendwie da ist und ob das jetzt gut ist oder ob das jetzt nicht so gut ist. Also das wird eine richtig eklig anstrengende Woche.
Das wird auf jeden Fall richtig krass. Was aber auch krass ist, ist, dass ich noch gar kein Ticket für den Donnerstag zugeteilt bekommen habe. Die Eintracht hat das noch nicht anscheinend hinbekommen, dadurch, dass der Unterrang ja gesperrt ist, uns neue Tickets zuzuordnen. Das Problem besteht wohl.
Aber gab es da nicht eine E-Mail, dass man sich dann irgendwie einen Alternativplatz irgendwie aussuchen soll?
Das mag sein. Ich
meine,
da
was gehört zu haben. Ich meine, es würde mich jetzt auch nicht verwundern. Ich meine, hatten wir in der Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt schon jemals Probleme, was Ticketvergabe und Ticketshops anging? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern.
Aber mal davon abgesehen, dass wir, deshalb wollte ich nur nochmal sagen, wir haben 22.15 Uhr an einem Dienstag, 29. August, am 31. findet das Spiel statt und die Tickets sind noch immer nicht eingetroffen. Aber gut, das ist natürlich immer eine coole Sache. Aber wir sollen uns ja alle keine Sorgen machen, wir werden schon irgendwie hinkommen und auch ins Spiel, ins Stadion kommen. Aber das ist schon wieder mal so ein organisatorisches Ding, wo du einfach nur sagst, René, wie du sagst, wir kennen es aus der Vergangenheit, ich dachte, es wäre mittlerweile abgeschafft und gelöst und etwas besser geregelt, aber ja, das ist schon eine etwas nervige Geschichte.
Ja, aber auch da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, es überrascht mich. Nun gut. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle dann einfach auch die Sendung soweit für diese Woche beenden. Ihr könnt uns ja mal, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn dann am Freitagabend, jetzt komme ich schon durcheinander, am Freitagabend das Transferfenster durch ist, wir endlich wissen, wie der Kader für zumindest mal diese Hinserie bei Eintracht Frankfurt aussieht. Könnt ihr uns ja bitte gerne mal schreiben, was eure Meinung zu dem Kader ist und was dementsprechend basierend auf dem Kader eure Saisonziele für dieses Jahr wären. Das würde ich nämlich dann vielleicht gerne nächste Woche mit der Runde hier mal besprechen. Und da fände ich es gut, wenn ihr uns mal euren Input geben könnt. Ansonsten,
das klingt sehr gut, ja. Mhm.
Ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche. Genießt diese stressigen Tage, wenn ihr nicht wie Dennis schon für Donnerstagabend wisst, wo euer Platz ist, dann wünschen wir euch da ganz viel Spaß und dann auch am Sonntag beim Spiel gegen Köln und ja, dann sprechen wir in der nächsten Woche mal über den finalen Kader von Eintracht Frankfurt für hoffentlich dann nicht nur die Bundesliga, sondern auch die DFB-Pokal- und Conference-League-Saison 23/24. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.